Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und mittlerweile sind wir schon in Episode 186 dieses Boardcasts. Und das ist eine ganz besondere, denn wir kommentieren heute die soeben verkündete Long- und Shortlist der Empfehlungen und Nominierungen zum Kinderspiel, Spiel und Kennerspiel des Jahres, die die Jury Spiel des Jahres gerade vorgenommen hat. Und mit wem ich das kommentiere, wird dich wenig überraschen. Du erfährst es trotzdem erst, wenn du gleich dranbleibst. Ja, orakelt haben wir ja schon gemeinsam, und zwar schon zum zweiten Mal. Unser Orakel zum Spiel des Jahres ist im hochgelobten und vielgeschätzten Brettagoge-Podcast erschienen. Jene zum Kennerspiel des Jahres in diesem Podcast, wenn du die nochmal nachhören willst, dann ist das die Episode 180. Und natürlich kommentieren wir auch dieses Orakel mit jenen, die mit orakelt haben, nämlich einmal mit Stefan Hanf hier vom Boardcast und den anonymen Ludoholikern. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Frederik.
Und natürlich auch mit Chris Greff vom Brettagoge-Podcast. Hi.
Hi, ihr beiden.
Ja, wir haben im letzten Jahr rühmlich da getroffen sozusagen mit unseren Voraussagen. Ob wir heute so gut gelegen haben oder wie wir die Nominierungen einschätzen, das können wir gleich besprechen. Zunächst mal die Frage, Kinderspiel des Jahres. Habt ihr euch mit den Titeln mal beschäftigt? Ich kenne von den Nominierten oder von den Empfohlenen nämlich tatsächlich nur zwei von der Empfehlungsliste. Wie ist es bei euch? Chris.
Ja, dass hier keiner den Vormarsch wagt, zeugt vielleicht davon, dass das nicht unser Spezialgebiet ist. Ich spiele ja tatsächlich eigentlich echt gar keine Kinderspiele. Aber lass es uns einfach mal vorlesen. Ich gehe mal davon aus, wir sind ja wahrscheinlich so aktuell dran mit unserem Kommentar jetzt. Und ich denke mal, du wirst den Podcast auch schnell raushauen, dass vielleicht manche, die das jetzt hier hören, noch gar nicht wissen, was eigentlich nominiert ist. Deswegen, wenn wir schon über das Kinderspiel sprechen, dann sagen wir doch mal, dass nominiert sind Große kleine Edelsteine von Wolfgang Warsch bei Schmidt erschienen, dann die magischen Schlüssel von Markus Slavicek und Arno Steinwender bei Game Factory und Taco Katze Pizza Junior von Dave Campbell und Thierry Denoual bei Blue Orange und auf der Empfehlungsliste dann noch Fluffy Valley, Lecker Lava und die Nadel im Heuhaufen. So, jetzt habe ich viele Namen vorgelesen, zu denen ich allen gar nichts sagen kann. Aber Stefan, bei dir ist das bestimmt ganz anders, oder?
Völlig anders, natürlich. Ich kenne auch nur einen Titel wirklich, und das sind die magischen Schlüssel, der einer von den drei Nominierten. Den haben wir beide, Frederik, ja auch zusammengespielt, noch mit ein, zwei Leuten. Und der hat uns richtig gut gefallen. Also das war wirklich auch für Erwachsenenrunden ein richtig schönes Ding. Ja, und Taco Katze Pizza Junior, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da doch eine gewisse Ähnlichkeit ist zum Erwachsenenspiel. Taco Katze Pizza Ziege, nein, weißt du es noch?
Taco Katze Ziege Käse.
Ja. Ja. Sehr gut. Deswegen bist du auch besser in dem Spiel als ich wahrscheinlich, weil du dir das merken kannst. Nee, und auch das ist ja wirklich ein sehr, sehr gefälliges Spielchen. Aber sonst kann ich da wirklich gar nichts zu sagen.
Ja, ich kann zu zwei Titeln ein wenig sagen. Also ich habe Fluffy Valley mal gespielt beim Nico. Das war, glaube ich, so ein bisschen an der Grenze zwischen Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Ist ein so ein Worker-Placement-Spiel, muss man tatsächlich Aufgaben erledigen, und es hat einen ganz schönen Mechanismus auch, dass man dann so kleine, ich glaube, es sind Erdmännchen oder sowas, dann verkehrt rum in die Löcher steckt. Also wirklich ein ganz putziges kleines Spielchen, um zu markieren, welche man verwendet hat. Aber es ist auch schon eine Weile her, so tief bin ich da nicht mehr drin. Und die magischen Schlüssel hat mir eigentlich tatsächlich ganz gut gefallen. Das war so ein erstes Push-Your-Luck-Spiel mit ganz schönen Elementen. Da zieht man so Schlüssel eben aus einem Weg, auf dem man so abläuft, und kann dann eine Schatztruhe damit öffnen. Und je nachdem, ob der Schlüssel die Schatztruhe öffnet, darf ich mir je nach Farbe des Schlüssels dann entsprechend Edelsteine da rausnehmen. Also das hat ein ganz tolles Material, das sieht wunderschön aus und spielerisch tatsächlich ein schönes, kleines Push-Your-Luck-Spiel. Also macht viel Spaß, aber die anderen beiden große, kleine Edelsteine kenne ich gar nicht. Und Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza kenne ich auch nur die Erwachsenenversion. Ja, aber wir sind ja auch nicht hier, um unsere Expertise im Kinderspiel zu zeigen, sondern wir...
Ja, doch, eine Frage hätte ich dazu noch. Frederik, was sagst du dazu, dass Robo-Alarm nicht nominiert ist?
Oder da bin ich traurig. Da bin ich wirklich traurig. Also Robo-Alarm, das habe ich ja mit großer Freude gespielt, und zwar schon viele Partien in unterschiedlichen Konstellationen. Und das hätte ich fast ein bisschen auf dieser Liste erwartet, ohne ja die Konkurrenz zu kennen. Robo-Alarm ist ja mein heimliches Jahreshighlight.
Du hast das nicht auch, nur bei dir.
Ja, ne?
Ja, nicht nur deins. Ne? Genau. Also ich sehe uns noch hier durch die Wohnung tapern mit diesem Ding auf dem Kopf. Das war sensationell.
Ich habe es mittlerweile auch hier liegen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich freue mich schon sehr auf meine erste Partie.
Ja, du musst auf jeden Fall mehr als zwei Spielende solltet ihr sein. Sonst machst du ja einen Sinn.
Das kriegen wir hin.
Ja. Genau, sehr schön. Aber jetzt haben wir ja auch noch die Nominierungen und die Empfehlungslisten im Bereich Spiel des Jahres. Komm, dann mache ich mal weiter mit den Empfehlungen auf der Spiel des Jahres-Liste. Da sind 9 Titel im roten Pöppel sozusagen empfohlen worden. Nämlich einmal Trio, dann Captain Flip, Passt nicht, macht aber nix, Auf den Wegen von Darwin, Trekking, Reise durch die Zeit, Schätze it if you can, Ghostwriter, Harmonies und Sky Team. Das sind die Empfehlungs- oder die Spieler auf der Empfehlungsliste. Und nominiert sind einerseits Sky Team, andererseits Auf den Wegen von Darwin sowie Captain Flip. Das sind die 3 Nominierten. Und da können wir schon mal festhalten, da haben wir alle 3 aber kräftig daneben gelegen, denn mindestens ich und ich glaube auch Chris, wir haben ja The Same Game noch fest einkalkuliert oder erwartet auf der Empfehlungsliste und ich habe sogar prognostiziert, dass es Spiel des Jahres wird. Es ist noch nicht mal auf der Empfehlungsliste gelandet, also weiter weg kann ich fast nicht gelegen haben.
Ja, wobei ich sagen muss, das schmerzt mich jetzt überhaupt nicht. Ich weiß, ich hatte es dann auch auf meine Nominierungsliste gepackt, weil ich das irgendwie so im Gefühl hatte, aber da ich ja, wie ich das letzte Mal bereits gesagt habe, kein Riesenfan unbedingt davon bin, tut's mir jetzt nicht super weh. Du magst recht haben, dass wir uns in den konkreten Nominierungen dann vertan haben, aber ich denke mal so, den Kosmos, den wir so besprochen haben und unsere Auswahl, die haben wir dann doch ziemlich gut getroffen. Also es ist jetzt, glaube ich, wenn ich mir jetzt das Kennerspiel noch angucke, da ist eigentlich kein Spiel dabei, was wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatten. Oder ich weiß nicht, ob wir über Ghostwriter wirklich gesprochen haben. Das ist vielleicht der einzige, den wir eventuell erwähnt haben, vielleicht aber auch nicht, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Aber alle anderen Spiele haben wir schon so erwartet, dass die jetzt hier heute irgendwie auftauchen werden, oder?
Ja, und Ghostwriter, ja, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen. Es ist wieder dieser eine Titel, den ich immer auf meiner Liste habe in unseren Orakeln und den ich dann auch kurzfristig streiche und wieder nicht drüber reden, der aber dann trotzdem in den Listen auftaucht. Und Same Game habe ich auch fest als Spiel des Jahres für mich quasi eingeplant, sag ich mal, hat mich auch sehr überrascht. Stattdessen ist jetzt so Ghostwriter so ein bisschen der Ersatz, würde ich es jetzt mal nennen, ja, weil das geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, zumindest so vom Gefühl her, so als Party- oder Großgruppenspiel. Ja, woran mag es gelegen haben bei Same Game? War es dann am Ende vielleicht doch diese Zugänglichkeit, die da ein bisschen gefehlt hat? Ja, weil es gab ja anscheinend in vielen Gruppen Probleme dabei, dieses Spiel zu erklären, obwohl die Regeln ja relativ einfach sind.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht doch die Nuance zu überdreht war für diesen Kosmos-Spiel und Kennerspiel des Jahres. Und ich gebe euch recht, wir haben diesen Kosmos, glaube ich, ganz gut umrissen. Ich hatte Ghostwriter auf meiner Liste. Ich weiß nicht mehr, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich habe eben noch mal nachgeschaut. Auf meiner Liste stand's, aber da stand ja auch Moorland, was ich dann vergessen hatte. Mich überraschen eigentlich 2 Dinge positiv. Zum einen, dass Schätze it if you can auf der Liste ist. Da freue ich mich total. Ich bin ja auch, wie ihr auch, ein großer Quizspiel-Fan. Und ich habe ja schon gesagt, dass bestimmte Fragen bei Schätze it mich tatsächlich so begeistern, dass Schätze it in einigen Runden auch schon bei mir dem Kneipenquiz ein bisschen den Rang abgelaufen hat, weil es eben einfach mal was anderes bietet. Gar nicht besser, aber es ist eben einfach mal anders und gefällt mir unheimlich gut. Und ich freue mich sehr, dass Sky Team im roten Pöppelbereich gelandet ist. Ich hätte es eher im Anthrazit-Pöppel erwartet, also beim Kennerspiel. Und freue mich auch total, dass es nominiert wurde. Das ist für mich ein bisschen eine Überraschung und eine, die mir gut gefällt. Und ich freue mich auch wenn es ein bisschen negativ jetzt klingt, ich liebe ja Harmonies, mir macht das echt Spaß. Aber ich bin einigermaßen dankbar, dass es nicht zur Auswahl steht, dass nicht schon wieder so ein Plättchenlegespiel der ähnlichen Couleur wie oft sonst gewinnt. Auch dafür bin ich dankbar und freue mich darüber.
Das stimmt, das wird's diesmal definitiv nicht. Ich meine, Same Game könnte sein, dass jetzt die Party-Sparte mit Ghostwriter und Shadcit beides vielleicht schon ein bisschen belegt ist, dass man da nicht noch eins gebraucht hätte. Skyteam, ja, ich stimme dir zu, wir haben es ja alle, glaube ich, im Anthrazetten-Bereich gesehen, ist aber ja vielleicht auch ein bisschen logisch, vielleicht auch ein bisschen kalkuliert von der Jury, denn wir waren uns ja wir waren uns ja alle drei einig, dass E-Mission und Skyteam irgendwie die klaren Favoriten sind. Hey, und jetzt kann man ja beide auszeichnen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Von daher, vielleicht mag das ja auch der Plan dahinter sein. Ja, und auch noch nominiert, Captain Flip. Wir haben es eben schon angesprochen. Ich hatte es ja bei unserer Orakel-Folge erst einmal gespielt. Mittlerweile kam noch eine zweite Partie hinzu. Ja, also ich finde das nett, aber nicht viel mehr. Also jetzt, dass es nominiert wurde, überrascht mich jetzt doch ein bisschen, muss ich sagen, weil so stark finde ich den Titel dann doch nicht. Ich weiß nicht, wie hattet ihr denn beim Orakeln eingeschätzt? Captain Flip, war das für euch ein starker Favorit oder eher so ein könnte vielleicht auftauchen?
Also für mich war es schon ein krasser Außenseiter. Also jetzt ist nicht völlig unrealistisch, aber das hat mich auch sehr überrascht. Zumal deine beiden Podcast-Kollegen, Chris von den Brettagogen, die haben das ja jetzt beide nicht wirklich abgefeiert. Also die fanden das solide und die fanden das gut. Ich glaube, der Steff hat es sogar an ein paar Stellen doch relativ stark kritisiert und dass es dann jetzt doch da aufgetaucht ist, überrascht mich dann jetzt doch wirklich sehr, ja. Vielleicht geht's nicht ohne ein Plättchenlegespiel, ja. Es ist zwar keins im klassischen Sinn, aber wir haben jetzt auch wieder Plättchen, die wir dann vor uns ausbreiten. Ja, also ich habe es nicht oft genug gespielt, um jetzt da wirklich sagen zu können, ob es da jetzt auch gute, also hervorragende Chancen hat gegen die anderen beiden. Aber die anderen beiden kenne ich gut und die sehe ich schon als Favoriten dann auf der Liste.
Also ich stimme euch zu. Ich muss dir widersprechen, in der Brettagoge-Folge, die du ansprichst, wo die beiden Jury-Mitglieder Nico Wagner und Steff Kessler über Captain Flip gesprochen haben, hat der Nico Captain Flip ziemlich gefeiert, weil er es auch mit seinem Sohn jeden Tag spielt und alle diese unterschiedlichen Legetableaus sozusagen durchspielt jeden Tag. Ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut in meiner Boardgame-Geek-App, in meinen Statistiken. Ich habe 45 Partien Captain Flip mittlerweile gespielt. Und
ja. Sag mal bitte dazu, wie viele davon real auf dem Brett sind. Das klingt immer so völlig utopisch, aber Großteil davon ist bestimmt wieder
Boardgame-Arena. Nee, eben nicht ein Großteil. Ich habe 13 Partien auf der Boardgame-Arena gespielt, das heißt 32 Partien am Tisch gespielt.
Was? Wo nimmst du diese ganze Zeit her? So was sagst du bei jedem Brettspiel gefühlt.
Ja, die gehen ja, ich kann es euch hier in die Kamera halten, das ist kein Fake. Die gehen ja relativ schnell. Die gehen ja relativ schnell, auch wenn man es am Tisch spielt. Ne? Und dann spielst du eine Runde, die dauert irgendwie keine 10 Minuten, wenn du das zu zweit oder zu dritt spielst. Und dann legst du nochmal schnell ein anderes Tableau hin, drehst das um, hast du nochmal gleich eine zweite Partie gespielt. Also ich track ja da wirklich jede einzelne Partie und da hast du halt in so einer, weiß ich nicht, knapp eine Stunde hast du da ja schon deine 5, 6 Partien irgendwie hintereinander gespielt. Also das geht total schnell. Und was ich an Captain Flip so mag, ist genau das, dass es eben so schnell ist, dass es so zugänglich ist. Du musst gar nicht viel erklären. Du legst sozusagen diese Tableaus aus, erklärst diese 2, 3, 4 Zusatzsymbole, die du kennen musst, wenn du so eine Spalte komplettierst. Du erklärst diese Handvoll Crewmitglieder, die du dann da aus dem Beutel ziehen musst und fertig ist die Laube. Und alle, mit denen ich das gespielt habe, sagten hinterher, lass uns noch eine Runde spielen. Also Captain Flip ist vielleicht sogar, ich will nicht sagen ein Geheimfavorit, weil neben Skyteam ist, glaube ich, Skyteam dann schon der Titel, der dann da gewinnen wird, das sehe ich auch. Aber auch auf den Wegen von Darwin, da habe ich jetzt nicht ganz so viele Partien gespielt, weil ich da so das Gefühl habe, auch irgendwann nach ein paar Partien habe ich da irgendwie alles gesehen. So. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Skyteam gewinnen wird, aber finde Captain Flip eine sehr gute Wahl, ein bisschen ein Underdog, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Wahl.
Ja, ich weiß nicht so genau, also das wäre für mich eine Riesenüberraschung, wenn das gewinnen würde, halte ich eigentlich für extrem unwahrscheinlich, zumal auch, finde ich, diese neue Zielgruppe, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen mit Spiel des Jahres erarbeitet wurde, wenn ich mir vorstelle, dass die im Spielwarenregal stehen und Captain Flip sehen, auch mit dem Cover denken, hey, ist das ein Kinderspiel oder was? Ich weiß nicht so genau. Also, wie gesagt, ich habe erst 2 Partien gespielt, aber wirklich geflasht hat mich das nicht unbedingt. Auf den Wegen von Darwin, das ist, jetzt haben wir quasi 2 klassische Familienspiele in der Auswahl. Eigentlich ein bisschen schade, dass dadurch es kein kleines Spiel auf die Liste geschafft hat. Ich meine, Trio, ja, finde ich auch ganz gut, aber habe ich ja eh nicht unbedingt so favorisiert. Passt nicht hingegen, habe ich dann mittlerweile auch mal nachgeholt. Beim Orakeln habe ich es ja noch gar nicht gespielt. Ja, und ich fand es auch super. Also das hätte mich sehr gefreut, wenn es das als kleines Kartenspiel zu den Nominierungen geschafft hätte. Dem war aber dann nicht so.
Ja, und passt nicht, traure ich ein bisschen. Also um The Same Game tut's mir wirklich ein bisschen leid. Und passt nicht, das hätte ich sehr gerne in der Nominierungsliste gesehen. Weil das spiele ich ja wirklich extrem gern. Das macht mir große Freude. Ich habe jetzt gesehen, Stefan, du hast ja die Karten neulich dabei gehabt. In der neuen Auflage sind ja auch dieses Rot und das Rosa besser zu unterscheiden. Das macht's dann auch nochmal leichter. Wir haben es jetzt auch gerade letzte Woche gespielt. Ich spiele es hier zu Hause recht oft. Und es ist bei mir wirklich so ein total gern gesehener Absacker. Ich werde es auch heute Abend wieder mitnehmen ins Irish Pub, weil es da auch in dieser Runde immer gut angekommen ist. Also ich finde, passt nicht echt einen tollen Titel und ich hätte mich wahnsinnig gefreut, den auf der Liste zu sehen. Vielleicht noch ein bisschen eher als Darwin. Aber ja, das ist ja dann immer auch eine Frage, die der Diskussion der Jury unterworfen ist. Stefan, wie siehst du es?
Ja, also ich habe beide Versionen von Passt nicht gehabt, nämlich die erste und die zweite Auflage, muss ich dazu sagen, hatte den direkten Vergleich. Also alle, die jetzt bei der ersten Auflage so das Gefühl hatten, Mensch, man kann die Farben ja kaum auseinanderhalten, das wurde massiv verbessert. Meine erste Auflage war nämlich so ein bisschen verschnitten, aber der Verlag hat mir sofort anstandslos Ersatz geliefert. Und das sieht jetzt wirklich nochmal viel, viel schöner aus und lässt sich viel besser spielen. Ja, passt nicht, finde ich auch wirklich gut. Es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen wie so manch anderen, aber ich spiele es unheimlich gerne und ich merke ja auch, wie gut das hier ankommt in den Runden, sei es wenig Spieler oder Gelegenheitsspieler oder auch viel Spieler, weil es eben dieses Spielprinzip von Uno oder Mau Mau wieder auf ein neues Level irgendwie hebt. Ja, und das ist ja meistens schon ein Garant für erfolgreiche und ja gern gespielte Spiele. Ich glaube übrigens auch, wo wir gerade bei dem Thema Material sind, um nochmal zurückzukommen auf Schätze, if you can, dass auch das nochmal eine Rolle gespielt hat, dass das noch mit draufgerutscht ist, weil die haben ja in der zweiten Auflage, der Moses Verlag, diese Punkteleiste anscheinend nochmal verändert. Bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Und das war ja einer der großen Kritikpunkte auch bei der ganzen Sache. Und auch die Punktewertung ist wohl nochmal verändert worden. Und ich vermute stark, wenn das nicht passiert wäre, hätten wir das jetzt nicht auf der Liste gesehen. Also insofern ist es doch gut, dieses Feedback immer zu geben und wenn die Verlage da zeitnah drauf reagieren. Ja, und ansonsten zu Sky Team sage ich noch ganz kurz was. Auch ich sehe das als ganz klaren Favoriten. Und es würde mich wahnsinnig freuen, alleine schon, weil es ein Zwei-Spieler-Spiel ist. Ich finde, das wird mal Zeit, oder?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein so besonderes Zwei-Spieler-Spiel, dass es, glaube ich, ein guter Titel zu einer guten Zeit wäre. Ist für mich auf jeden Fall auch der Favorit. Trotzdem aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Sky Team würde, wäre das ja doch schon eine deutlich andere Richtung als viele Spiele so in den letzten Jahren. Also was wir immer gedacht haben, gerade wir haben alle in den letzten Jahren immer gesagt, Spiel des Jahres, gerade seitdem es Kennerspiel des Jahres gibt, muss da die Einstiegshürde wirklich gering sein. Da soll jeder an den Tisch gebracht werden. Man soll zugucken, man soll sagen, hey, komm doch mit, mach sofort mit, muss nicht viel Regeln lernen. Das war mit Spielen wie Just One und Pictures gegeben und auch Nominierungen in den letzten Jahren wie Fun Facts oder Top Ten. Das waren alles solche Spiele. Ja, und Sky Team ist ja jetzt doch mal was ganz anderes. Das ist nicht so nach dem Motto, hier, komm doch gerade mal dazu, spiel mit, hey. Das geht schon in eine andere Richtung.
Ja, es gab ja so zwei, ob das jetzt Trends sind, ist jetzt empirisch, weiß ich nicht. Aber es gab ja eigentlich so zwei große Kategorien, nämlich einmal die von dir angesprochenen Partyspiele, ne, und dann die Plättchenlegespiele. Das waren eigentlich so in den letzten Jahren die Spiel des Jahres Garanten sozusagen. Und ich freue mich jetzt auch total, dass es mit Sky Team ein Spiel nominiert ist, das kooperativ ist, bei dem du eben nicht miteinander reden darfst, bei dem du auch mal scheitern kannst, wenn du vielleicht mal einen Würfel unklug platzierst, ein Spiel auch, an dem du wachsen kannst, weil das Grundspiel selber recht einfach ist, aber dann hinten raus oder über die unterschiedlichen Module, die drin sind, über die unterschiedlichen Flughäfen, deutlich an Schwierigkeit zulegt. Und deswegen fände ich sogar einen idealen Sieger in dieser Kategorie, weil man in diesem Spiel besser werden kann und weil man das komplexere Denken oder die komplexere Kommunikation beim Spielen anhand dieses Spiels sehr, sehr gut lernen kann. Also Captain Flip ist irgendwie immer gleich. Also ich habe in 45 Partien, die ich gespielt habe, ist nicht das Gefühl, ich müsste da wahnsinnig viel anders machen oder ich werde da jetzt deutlich besser in dem Spiel. Und auch auf den Wegen von Darwin. Das ist irgendwie gut. Das ist ein schönes Set-Collection-Spiel, bei dem ich immer irgendwie diese Tiere einsammle und so. Das macht echt Spaß. Das ist ein schönes Spiel. Aber gerade das ist eben was mir bei Sky Team gut gefällt, dass ich an diesem Spiel wachsen kann, mit diesem Spiel wachsen kann, besser werde in dem Spiel, mich immer besser auch auf meinen Spielpartner, meine Spielpartnerin einstellen darf, mit ihm oder ihr gemeinsam scheitere oder gewinne. Und deswegen würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn Sky Team dann am Ende des Tages den Titel abräumt, ja.
Gut, ich glaube, wir haben es jetzt alle schon ziemlich so durchlauten lassen, aber legen wir uns doch jetzt trotzdem nochmal schwarz auf weiß fest. Also zu den Nominierungen. Sky Team halte ich für wahrscheinlich, dass es gewinnt. Auf den Wegen von Darwin vielleicht noch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Captain Flip halte ich für ausgeschlossen. Finde ich auch in Anbetracht der Konkurrenz eigentlich eher eine schwache Nominierung. Ich bin mir relativ sicher, ich sag mal 70%, glaube ich, dass Sky Team gewinnen oder ausgezeichnet wird zum Spiel des Jahres.
Ja, das würde ich ganz exakt genauso sehen. Sky Team klarer Favorit. Darwin wäre auch noch ein würdiger Sieger. Also würdige Sieger wären alle natürlich. Aber das ist auch das, was ich mir noch als am ehesten als Kompromiss vorstellen könnte. Ja, und Captain Flip halte ich eigentlich für ausgeschlossen.
Und genau so sehe ich es auch. Da gibt's nicht mehr viel zu diskutieren. Können wir festhalten. 3 Stimmen für Sky Team. Guck mal, so schnell können wir unsere Meinung ändern, nachdem wir in der Orakelfolge noch gesagt haben, es wird auf jeden Fall the same game. Oder Stefan, was hast du gesagt? Harmonies? Weiß ich nicht mehr.
Ich hatte noch Mlem genannt.
Mlem, das ist gar nicht.
Von Rainer Knizia, da haben wir überhaupt nichts von gehört, ja.
Ja, sind vielleicht 3 Spiele, die wir so ein bisschen vermissen auch. Also über The Same Game haben wir schon gesprochen. Mlem haben wir auch noch überlegt, dass das gut reinpassen könnte. Mycelia war noch eine Nennung, die wir hatten. Und mir tut's ein bisschen leid um den Kuka-König, den hätte ich sehr gerne auch noch da irgendwo gesehen. Aber hey, es ist eine Liste, auf der 9 Titel landen. Und von den 9, die da sind, hätte ich jetzt auch selber wieder fast keinen mehr rausschmeißen wollen. Da kann man sicherlich über den einen oder anderen diskutieren. Es ist sicher auch eine anspruchsvolle Aufgabe, so viele Titel des Jahrgangs in eine Liste zu packen, auf der dann 9 Titel stehen. Also ich denke, das ist eine sehr, 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 sehr gute und eine sehr, sehr stimmige Auswahl, die Jury da getroffen hat insgesamt. Stefan, magst du dich mal um die Kennerspielliste bemühen, die wir zusammengestellt, beziehungsweise die Jury zusammengestellt hat und über die wir ja auch gesprochen haben?
Ja, sehr gerne. Da haben wir 7 Titel insgesamt auf der Liste. Ich nenne sie mal in der gleichen Reihenfolge, wie sie auch von Harald Schrapers genannt wurde. Da haben wir die Gilde der fahrenden Händler, Zug um Zug Legacy, Mischwald, Botanicus, Ritual, ich nenne es mal auf Deutsch, genauso wie Emission und Bierpioniere. Dein heimlicher Favorit, Frederik. Und nominiert wurde dann letztendlich die Gilde der fahrenden Händler, Zug um Zug Legacy und Emission. Ja, das ist nicht ganz so überraschend, oder?
Das ist nicht ganz so überraschend. Auch alles Titel, die wir in der Orakelfolge angesprochen haben. Und ich finde, aus diesen 7 sind die 3 Nominierten auch die stärksten Titel. Also da finde ich jetzt, da ist für mich kein krasser Außenseiter dabei. Durchaus auch natürlich ein klarer Favorit. Wir waren uns ja eigentlich schon beim Orakeln alle relativ einig, dass wir Emission da ziemlich weit vorne sehen. Ja, aber Gilde der fahrenden Händler und vor allem Zug um Zug Legacy, was ja auch nicht unbedingt so eindeutig war. Schön, dass das da drauf gelandet ist.
Ja, wir waren uns ja einig, dass wir die Gilde der fahrenden Händler, die der Stefan am Anfang des Podcasts gleich als ersten Titel schon in den Ring geworfen hat, haben der Chris und ich ja abgeschmettert, mit unserem vermeintlichen Wissen, dass das gerade vergriffen ist und deswegen nicht nominiert werden kann. Es ist auch vergriffen, aber ich habe mich dann mal erkundigt in Jurykreisen, die kriegen das dann schon immer irgendwie raus beim Verlag und es wird tatsächlich nachproduziert und das ist dann die Voraussetzung. Also es muss wohl irgendwie rechtzeitig im Jahrgang erschienen sein und dann auch zeitnah wieder verfügbar sein. Und die Gilde der fahrenden Händler ist wohl in der Nachproduktion bei Skellig Games und deswegen durchaus als mögliches Spiel auf der Liste. Ja, und ich finde es eine wahnsinnig starke Nominierung. Zumal letztes Jahr waren wir uns ja einig, nachdem wir die Gilde der fahrenden Händler kennengelernt haben. Das ist ja sehr früh im Jahrgang erschienen. Und alle sagen immer, hoffentlich vergisst die Jury da nichts. Nee, auch hier der Beweis, die vergessen dann schon nichts. Und die Gilde der fahrenden Händler ist sehr früh im Jahrgang erschienen. Und da waren wir uns damals schon einig, das wird Kennerspiel des Jahres. Ja, und jetzt kommen Emission und Zug um Zug Legacy. Also die Auswahl ist wirklich schwierig, wenngleich ich Zug um Zug Legacy immer noch nicht gespielt habe. Aber die anderen beiden finde ich wirklich sackstark. Und ich habe jetzt die Gilde der fahrenden Händler tatsächlich vom Volker mal in einer Facebook-Gruppe gebraucht, gekauft mit allen Erweiterungen. Und freue mich da jetzt drauf, das auch ein paar Mal häufiger noch zu spielen. Ich habe viele Partien schon gespielt, aber jetzt habe ich es eben auch selber mal in meiner Sammlung.
Ja, ich kann ja viel behaupten so im Nachhinein, aber die Gilde der fahrenden Händler hätte ich auch auf meine Nominierungsliste gesetzt, wenn ihr mich nicht überredet hättet, dass es eben nicht mit dabei ist. Ich habe euch blind vertraut, ihr habt mein Vertrauen missbraucht. Nein, ganz im Ernst, die Gilde der fahrenden Händler ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Das habe ich auch eine Weile nicht mehr gespielt und letztens wieder rausgeholt und das fühlt sich immer noch ganz, ganz frisch an, unheimlich reizvoll mit den vielen, vielen Plänen, die da drinne sind. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich gegen die anderen beiden schlägt, weil ich nehme schon mal vorweg, ich würde fast sagen, von den dreien ist jetzt auch so ein bisschen der Außenseiter vielleicht. Reden wir doch mal vielleicht über Zug um Zug Legacy. Chris, ich glaube, darüber freust du dich ganz besonders, oder?
Ja, durchaus. Ich bin ja riesen Zug um Zug-Fan. Mir hat auch das Legenden des Westens sehr viel Spaß gemacht. Ob ich das jetzt, also es freut mich, dass es nominiert ist, aber ich glaube, dass es trotzdem in seiner Epik und seinem großen Ausmaß doch vielleicht eher so ein Nischending, obwohl es dieses Teil dieses Franchises ist, was ja durchaus in der breiten Masse angekommen ist, Zug um Zug. Aber ich glaube, das ist trotzdem noch zu speziell, als dass du es auszeichnen kannst. Nee, also da würde ich persönlich eher Gilde der fahrenden Händler nehmen. Das ist für mich ein ganz klassisches und auch wirklich gutes Kennerspiel des Jahres. Emission, gut, ist jetzt von den dreien, sorry, nicht unbedingt mein Favorit. Aber ja, Zug um Zug, das war schon ein cooles Ding. Überrascht mich, dass es nominiert ist, weil ich meine, gut, es ist cool, dass es ein Legacy-Spiel ist, aber Legacy-Spiele gab es ja nun doch jetzt einige schon. Also, dass die Jury jetzt immer noch sagt, das finden wir jetzt trotz der zig Legacy-Spiele, die es schon vorher gab, immer noch so besonders. Und es ist ja quasi auch, es holt sich natürlich auch ein Stück seines Spielspaßes aus einem Konzept, was bereits etabliert ist und was auch schon mal ausgezeichnet wurde, nämlich von Zug um Zug natürlich. Also jetzt den Aspekt von Schienenbau, den muss man ja auch nicht unbedingt nochmal auszeichnen, könnte man argumentieren. Dass es da dann im Endeffekt es doch zur Nominierung geschafft hat, überrascht mich schon ein bisschen.
Ich freue mich ja total über diese Kennerspielliste, denn ja, Zug um Zug habe ich noch nicht gespielt, aber da freue ich mich sehr drauf. Mischwald, das habt ihr mitbekommen, hat mich einigermaßen kalt gelassen. Ganz anders als die anderen drei Spiele, die auch auf dieser Empfehlungsliste und dann eben auch auf der Nominierungsliste gelandet sind. Auf der Empfehlungsliste sind ja noch Botanicus, Ritual und Bierpioniere. Und die drei Titel, die spiele ich ja wirklich alle drei total gerne. Ihr habt es ja an vielen Stellen schon mitbekommen in meinem Podcast oder in meiner schriftlichen Rezension, in meinem Blog auf der Website, dass ich ein großer Fan vom Ritual bin und ich fast nicht damit gerechnet hätte, dass es auf einer Empfehlungsliste landet, weil es ja dann doch so ein bisschen so ein Nischenspiel ist und so ganz anders ist als viele andere Spiele. Es ist kooperativ und man muss eben nonverbal miteinander über die Aktionen kommunizieren, die man macht. Es ist ein sehr abstraktes Spiel und so. Und deswegen freue ich mich, dass auch solch ein Spiel mal den Weg da drauf geschafft hat. Bierpioniere, deutlich komplexeres Worker-Placement-Spiel, das hatte ich ja letzte Woche erst in einer Episode, wo wir diesem Spiel eine ganze Episode gewidmet haben mit einer Biersommelier, die über dieses Spiel dann auch gesprochen hat und über Bier an sich, also ein total schönes thematisches Spiel als Wirtschaftssimulation. Ja, und auch Botanicus finde ich ein super schönes Spiel mit einem sehr interessanten Worker-Placement-Mechanismus, mit schönen unterschiedlichen Tableaus, auch ein Spiel, bei dem man besser werden kann und so. Also ich finde es wirklich eine super Auswahlliste und freue mich jetzt über diese drei Nominierungen. Und es ist ja so, dass die Empfehlungslisten, so wie wir sie jetzt kennen, und auch die Nominierungslisten, die werden ja gemeinschaftlich von der Jury ausdiskutiert, da wird gerungen, da wird abgestimmt, da wird dann mal ein Spiel gegen das andere vielleicht abgestimmt, nehmen wir eher das oder eher das, da wird nochmal drüber geschlafen. Also das ist ja schon ein sehr gemeinschaftlicher, konstruktiver sozusagen Auswahlprozess. Ja, und jetzt, wenn es dann von den Nominierungen zum Spiel und Kennerspiel und Kinderspiel des Jahres geht, da ist jedes Jurymitglied nur sich und seinen Spielerfahrungen und seinem Gewissen verpflichtet und tritt dann sozusagen allein und anonym in die Wahlkabine und macht ein Kreuzchen für ein Spiel. Und ich glaube, das kann dann schon das Pendel nochmal in die eine oder andere Richtung umwerfen, weil jetzt geht es ja wirklich um individuelle Spielerfahrung, vielleicht auch ein bisschen Geschmack oder um die Frage, welchem Spiel trauen wir am ehesten zu, diesen Zweck, den der Spiel des Jahres Verein verfolgt, dann auch einzulösen. Und deswegen geht es ja nicht immer zwingend um das beste Spiel, sondern um das Spiel, dem die Jury am ehesten zutraut, so ein Botschafter für das Kulturgutspiel zu sein und Leute an den Spieltisch zu bringen. Bei welchem der drei Spiele seht ihr das am ehesten und bei welchen am wenigsten von den Kennerspielen?
Also am allerehesten erfüllt das in meinen Augen Emission. Das trifft den Zeitgeist, es hat ein brandaktuelles Thema. es fehlt ihm natürlich dadurch auch so ein klein bisschen die Leichtigkeit, aber das ist ja nicht Voraussetzung, dass es das auch wirklich mitbringt. Es vermittelt eine spielerische Ernsthaftigkeit, so würde ich es mal nennen, ohne mit dem Zeigefinger vor einem zu sitzen. Und das macht es so besonders. Und gleichzeitig hatte ich bei meinen Partien mit von Emission auch immer das Gefühl, dass es doch ein wenig Positivität auch rüberbringt. Also so ein bisschen hoffnungsstiftend auch wirkt. Und insofern, das ist für mich die perfekte Botschaft, die so ein Spiel mitbringen sollte und kann. Zug um Zug Legacy und die Gilde der fahrenden Händler können da in meinen Augen auch wirklich nicht mithalten. Also wirklich ganz mal als ab von dem spielerischen Kern, von den Mechanismen. Und insofern sehe ich Emission da auch als ganz, ganz glasklaren Favoriten in dieser sehr starken Dreierliste.
Stimme ich dir völlig zu, zumal Harald Schrapers ja auch im Livestream nochmal die thematischen Spiele angesprochen hat, was seiner Meinung nach oder der Meinung nach der Jury dieses Jahr besonders prägsam war. Und ich finde auch, von den jeweils drei nominierten Listen, Sky Team beim Roten Pöppel und Emission, jetzt hier die ganz klar thematischsten Spiele. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Fingerzeig sein könnte, dass die Spiele vielleicht die Nase vorne haben.
Ja und nein. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Gilde der fahrenden Händler deutlich zugänglicher ist und mehr Leute an den Spieltisch versammelt und vielleicht der Reiz, dieses Spiel zu spielen, länger erhalten bleibt durch die unterschiedlichen Maps, die wir haben, durch die unterschiedlichen Karten, die dann ins Spiel kommen, und dass deswegen möglicherweise die Gilde der fahrenden Händler das Spiel ist, was mehr Leute an den Spieltisch lockt, weil bei Emission oder Emission, da gibt's auch einige, bei denen so nach 2-3 Partien deutlich die Luft raus ist und die dann sagen, okay, jetzt haben wir das Klima halt ein paar Mal erfolgreich gerettet und die Erde ein paar Mal erfolgreich gerettet und den Klimawandel in die richtige Richtung gelenkt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann, wenn man das 1-2 Mal geschafft hat, bei vielen auch so ein bisschen die Luft raus ist, wenngleich ich es auch für einen sehr, sehr starken Titel halte. Ich könnte mir aber eben vorstellen, dass die Gilde der fahrenden Händler am Ende dann doch die Nase ein Stückchen weiter vorn hat, wenn es um diesen Eskapismus geht. Also ich habe ja im Emission auch als Kennerspiel gesehen, vor allem aber auch vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, die Gilde ist vielleicht gar nicht im Rennen, weil sie vielleicht gar nicht produziert wird oder vergriffen ist. Und mittlerweile bin ich mir nicht mehr so ganz sicher und ich sehe auch das engste Rennen zwischen der Gilde und Emission und glaube auch tatsächlich, wahrscheinlich hat Emission am Ende die Nase vorn, aber ich würde vermutlich persönlich eher für die Gilde der fahrenden Händler stimmen, weil es so im, oder vielleicht hat es sogar, komm, ich entscheide mich jetzt, für mich hat die Gilde der fahrenden Händler am Ende die Nase vorn, weil ich könnte mir vorstellen, dass das einfach den höchsten Wiederspielreiz hat und sich nicht nach ein paar Partien dann auslutscht, weil wenn du es irgendwie bei Emission 2-mal geschafft hast, bist du vielleicht dann irgendwann auch durch.
Ja, kann sein. Also Emission bleibt hier mein Favorit im Sinne von, dass ich es am für wahrscheinlichsten halte, aber auch hier denke ich, ist die Konkurrenz größer als jetzt bei Sky Team. Also Gilde der fahrenden Händler halte ich durchaus auch für möglich und könnte ich mir sogar auch vorstellen, Zug um Zug, glaube ich, ist hier, stimme ich dir zu, ist, glaube ich, hier eher der Außenseiter in dieser Auswahl.
Wobei natürlich Emission schon so auch so ein bisschen modular ist. Insofern, du hast ja noch diese Karten, die du mit dazu nehmen kannst, um die Schwierigkeit anzupassen. Wenn du nicht zu viert spielst, kannst du auch noch mal so ein bisschen diese Bevölkerungsgruppen durchwechseln. Sei es wie es ist, ich fände es sehr bemerkenswert, wenn Sky Team und Emission wirklich die Nase vorn hat, weil das sind auf beiden Listen die einzigen kooperativen Spiele. Und das wäre auch eine sehr schöne Auswahl und sehr bemerkenswerte Auswahl, finde ich.
Ja, also ich bin wirklich mit der Liste insgesamt total happy, die Jury da dieses Jahr zusammengestellt hat, kann ich gar nicht anders sagen. Und freue mich jetzt sehr auf den Juli, um dann in Berlin zu erfahren, was denn dann Kinderspiel, Spiel und Kennerspiel des Jahres wird. Also halten wir es nochmal fest, wir alle drei glauben an Sky Team als Spiel des Jahres und ihr beiden tippt auf Emission und ich leg mich mal auf die Gilde fest.
So ist es. Ich wäre mit der Auswahl sicher vielleicht auch ganz happy, wenn nicht natürlich Wunder der Welt gefehlt hätte. Also Epic Fail, mein Fazit und ja.
Alles Amateure außer Chris.
Absolut.
Stefan, fehlt dir noch ein Titel, für den du vehement eingetreten wärst?
Ja, ich hatte mich ja so ein bisschen auf District Noir so festgebissen im Spiel des Jahresbereich. Ja, das war natürlich von viel Hoffnung begleitet. Ich habe innerlich wahrscheinlich nicht so wirklich dran geglaubt, aber ich hätte es ihm gewünscht und es überrascht mich jetzt nicht, dass es nicht mit dabei ist. Im Kennerspielbereich, ja, nö, das ist eigentlich so ziemlich das, was ich erwartet hätte. Ich hatte noch Tribes of the Wind genannt, aber auch da hatte ich nicht so das Gefühl, dass das da auf diese Liste wirklich passen würde. Und ja, die vielgerühmte Weiße Burg, also von uns jetzt nicht, aber also schon viel gerühmt, aber nicht für den Kennerspielbereich als realistisch angesehen, die hat es jetzt als auch nicht geschafft. Da hat man gesagt, mit Bierpioniere haben wir unseren komplexen Titel. Harald Schrapers hat es ja auch mit Einstiegshürde sehr hoch betitelt. Und ja, das ist so dieser besonders anspruchsvolle Titel, den wir dieses Jahr haben. Und ja, überrascht mich jetzt eigentlich auch nicht.
Ja, im Chat ging es mal wieder heiß her in dem YouTube-Livestream. Es war ja kein Livestream, sondern eine Aufzeichnung, aber bei der YouTube-Ausstrahlung, Isra und Shay waren da, die Autoren von der Weißen Burg, die sich, glaube ich, schon ein bisschen Chancen ausgerechnet haben und das auch von der Community bedauert wurde, dass sie da nicht genannt worden sind. Aber ich glaube auch, dass die Weiße Burg eben deutlich im Expertenbereich drüber ist. Und dann ist Bierpioniere vielleicht der vielseitigere Titel als die Weiße Burg. Rita Model selber war da und hat sich geäußert und sagte, sie wäre enttäuscht. Wahrscheinlich, dass Kufstein nicht nominiert worden ist. Ich fand Kufstein auch schön, aber jetzt so bei den genannten Titeln glaube ich, dass das nicht unbedingt da reinpasst. So, aber ich finde es
natürlich auch, war Rita Model da. Rita Model ist immer da.
Ich fand es auf jeden Fall bedauerlich, sozusagen, also hat mir für sie leid getan, weil ich Kufstein tatsächlich auch als Spiel ganz schön finde, aber ich glaube tatsächlich in dieser Liste muss es nicht unbedingt auftauchen. Dazu ist es dann vielleicht noch nicht so speziell, wobei ich es auch echt gerne gespielt habe. So. Ja, aber es ist schön, es war so ein bisschen das Who is Who, alle waren da irgendwie, ne? Die Jury war da und hat ein bisschen mitgechattet und die ganzen RezensentInnen waren dabei und dann geht ja immer die lange Diskussion los, roter Pöppel, grauer Pöppel und so, aber jetzt sind die Diskussionen endlich mal vorbei, es steht fest, was die Jury jetzt auf die Empfehlungsliste gepackt hat und nominiert hat. Wir werden dann bald in Berlin am 21., nee, am 20. Juli.
Nee, am 21. glaube ich. Ja.
Doch,
genau, das ist der Sonntag von der BerlinCon.
Richtig. Werden wir natürlich mehr erfahren und sind ganz gespannt. Und dann können wir uns jetzt den Orakeln wieder hingeben für ein Jahr und können wieder zur normalen Rezensententätigkeit zurückkehren. Mir hat's viel Spaß gemacht, mit euch im Nebel zu stochern und jetzt dieses Jahr unsere Liste nochmal zu reflektieren, zu kommentieren. Ich sage ganz lieben Dank an euch beide, an Stefan Hand von den anonymen Ludoholikern und dem Boardcast, an Chris Greff vom Brettagoge-Podcast. Chris, du weißt ja auch immer nicht mehr als wir, auch wenn du mit zwei Jurymitgliedern in einem Podcast sitzt. Das können wir vielleicht an der Stelle betonen. Du hast da keine Insider-Infos oder sowas.
Nope.
Und ja, Chris, wir haben ja neulich erst rezensiert, deswegen ist dir die Gepflogenheit vielleicht jetzt nach wie vor wieder frisch und vertraut. Jetzt guckt er wieder so empört. In meinem Podcast ja, haben doch immer die Gäste. Das ist ehrlich gesagt, es ist eine Höflichkeit und eine Ehre, dass die Gäste das letzte Wort haben und gar nicht so
absolut.
So, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, uns interessiert natürlich, wie siehst du die Orakelfolge, wie siehst du unseren Kommentar, was hättest du gerne gesehen? Wir freuen uns natürlich auf dein Feedback. Freuen uns auf deine positiven Bewertungen, 5 Sterne und Kommentare auf den üblichen Plattformen. Und ich darf jetzt meinen beiden Gästen das letzte Wort erteilen. Verabschiede mich, sage zu dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, natürlich auch zu euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitpodcasten. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat zunächst der Stefan und dann der Chris. Lieber Stefan.
Ich habe gerade eine ganz schlechte Verbindung. Macht's gut.
Tschüss.